NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. Das sind einige unserer Themen im Überblick. Ein Brexit-Papier sorgt für mächtig Wirbel in Großbritannien. Die Automobilbranche präsentiert sich in schwierigen Zeiten und verliert auch noch ihren Verbandspräsidenten. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Ein flächendeckendes Dieselfahrverbot in Köln ist vom Tisch und die Bahnhöfe in Deutschland sollen sicherer werden. Man muss nicht hellseherische Fähigkeiten haben, um zu ahnen, dass bei einem No-Deal-Brexit von Business as usual nicht die Rede sein kann. Aber dies schwarz auf weiß zu lesen, ist dann eben doch etwas anderes. Und so kam es, wie es kommen musste. Auf Druck des Parlaments hat die britische Regierung ein eigentlich internes Papier für den Fall eines No-Deal-Brexits jetzt veröffentlicht. Und das sorgt natürlich für Unruhe, wie Sabina Mattei berichtet.
Bei strahlendem Sonnenschein und ruhiger See besuchte der britische Premierminister heute einen Zerstörer der königlichen Marine. Doch auch dort musste Boris Johnson politische Wogen glätten. Zuvor hatte seine Regierung auf Druck des Unterhauses ein internes Papier veröffentlicht, das die Folgen eines ungeregelten Brexit beschreibt.
What you're looking at here is just the sensible preparations, the worst case scenario that you expect.
So eine Planungsvorlage könne man von einer verantwortungsbewussten Regierung ja wohl erwarten, wiegelte Johnson ab. Und Großbritannien sei für einen harten Brexit gewappnet. Doch das Papier liest sich wie das Szenario eines Katastrophenfilms. Der ungeregelte Ausstieg aus der EU, den der Premierminister durchaus riskieren würde, könnte danach öffentliche Unruhen, Lebensmittelknappheit und Medikamentenengpässe auslösen. Handel und Passagierverkehr mit Kontinentaleuropa müssten mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Und vor allem britische Niedrigverdiener wären von erheblichen Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln, Strom und Öl betroffen. Nun gäbe es viel zu klären, meinen Unterhausabgeordnete. Deshalb sind wir ja so wütend über die Zwangspause, erklärt John McDonnell von der Labour-Partei. Wir sollten eigentlich im Parlament sitzen und Premier und Minister zur Rede stellen. Zumal die Regierung mit der Veröffentlichung hinter den Forderungen der Parlamentarier zurückgeblieben ist. Sie hatten die Herausgabe aller Dokumente zur No-Deal-Planung verlangt, auch E-Mails und Kurznachrichten von Regierungsmitarbeitern. Doch deren Privatsphäre müsse geschützt werden, hieß es aus der Downing Street. Das Unterhaus ist nun für 5 Wochen suspendiert. Schottlands oberstes Gericht hat zwar entschieden, der Schritt, der auf Betreiben des Premierministers von der Queen verhängt worden war, sei unrechtmäßig, weil Johnson das Parlament habe kaltstellen wollen. Die Folgen sind jedoch unklar. Die Regierung legt gegen die Entscheidung jedenfalls Berufung vor dem britischen Supreme Court ein. Dass er Königin Elisabeth für politische Zwecke belogen habe, wie manche meinen, wies der Premier zurück.
Absolutely not.
Boris Johnson bleibt dabei. Die Suspendierung des Unterhauses sei reine Routine. Er wolle nun bis Mitte Oktober sein Regierungsprogramm ausarbeiten. Die Queen verließ das Programm im Rahmen einer Thronrede am 14. Oktober, wenige Tage vor dem Brexit-Gipfel des Europäischen Rates. Die Unterhausabgeordneten hatten Johnson per Gesetz aufgetragen, eine Einigung mit der EU zu erzielen oder um Aufschub der Austrittsfrist zu bitten. Bis jetzt gilt der 31. Oktober. Der Premier will daran festhalten. Johnson wiederholte, ihm liege an einem geregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Nach Angaben aus Brüssel hat seine Regierung bisher jedoch keine neuen Vorschläge dazu gemacht.
Wie eben gehört, der 31. Oktober ist ja immer noch der Tag für den geplanten Austritt und auf den Tag genau 7 Wochen davor hat der Unterhändler der Europäischen Gemeinschaft Barnier heute informiert. Zum aktuellen Stand aus Brüssel, Ralf Siener.
Um die letzten Signale aus London zum Thema Brexit ging es heute im EU-Parlament in Brüssel.
À la question du Brexit.
Denn ohne die Zustimmung des Europäischen Parlaments gibt es keinen Brexit-Deal. Und die EU-Abgeordneten werden einem Austrittsvertrag mit Großbritannien nur zustimmen, wenn die Rechte der EU-Bürger im Vereinigten Königreich respektiert werden. So steht es in einer Resolution, die fraktionsübergreifend von Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen initiiert wurde und über die das EU-Parlament in der kommenden Woche abstimmt.
Präsentare una risoluzione alla prossima plenaria.
In dieser Resolution heißt es auch, dass der sogenannte Backstop nicht aus dem Austrittsvertrag gestrichen werden kann, weil der Backstop Iren und Nordiren garantiert, dass sie nicht durch eine harte EU-Außengrenze getrennt werden.
Irland ist immer noch Mitgliedstaat der Europäischen Union, wird es auch bleiben. Und deswegen ist diese Frage Backstop, also Grenze zwischen Nordirland und Irland, so unglaublich wichtig.
Betont die SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley gegenüber dem AD-Studio Brüssel.
Ich glaube, es wird unterschätzt, wie groß die Gefahr eines erneuten Bürgerkrieges dort ist. Darüber wird viel zu wenig gesprochen.
Die Europäische Union wäre durchaus zu einer Alternativlösung für Irland bereit. Zu einer Lösung, die ohne einen Backstop auskommt, indem nämlich die EU-Außengrenze von der irischen Insel verlegt wird, und zwar in die Irische See. Nordirland bliebe dann im EU-Binnenmarkt, der Rest des Vereinigten Königreiches hingegen wäre raus aus Binnenmarkt und Zollunion und könnte eigene Handelsverträge abschließen. Aber Boris Johnson hat dieses Konzept gestern abgelehnt, weil Nordirland dann durch eine Zollgrenze vom Vereinigten Königreich getrennt wäre. Doch wie sieht der Alternativvorschlag aus London aus? EU-Unterhändler Barnier ist weiterhin verhandlungsbereit. Was die Gespräche mit der Regierung von Boris Johnson angehe, sei die EU nach wie vor bereit, Vorschläge zu überprüfen, die konkret seien, umsetzbar und mit den EU-Gesetzen vereinbar.
We are still ready to examine objectively any concrete and legally operational proposal from the UK.
Doch diese britischen Vorschläge gibt es bisher nicht, teilte das Barnier-Team heute dem Europaparlament mit. Es gäbe bisher keinen einzigen schriftlichen und schlüssigen Vorschlag von Boris Johnson, um den Backstop im vorliegenden Austrittsvertrag zu ersetzen.
Die Autoindustrie befindet sich derzeit in einem grundlegenden Wandel hin zu mehr alternativen Antrieben, allen voran im Gespräch ja im Moment die Elektromobilität. Die Hersteller sind wegen strengerer EU-Umweltvorgaben unter Druck. Für den Umbau werden Milliarden benötigt. Zugleich wird aus Klimaschutzgründen die Kritik immer lauter an schweren Sportgeländewagen, die aber eine hohe Rendite abwerfen. Unter diesen Vorzeichen also hat heute die internationale Automobilausstellung IAA in Frankfurt offiziell geöffnet, ganz traditionell mit dem Besuch der Kanzlerin. Conny Bechstedt war dabei.
Hallo, ich bin Sven, entwickelt für den Bereich Carsharing. Sven ist ein lustiges kleines Fahrzeug. Es fährt elektrisch und autonom, kann per App gesteuert werden und seine Batterieleistung lässt sich über die Cloud checken. Station 1 des Rundgangs hat es schon ganz schön in sich.
Und dieses Fahrzeug ist das jetzt schon... Das ist ja noch nicht im Einsatz.
Für 2022 dann auch mit Level 4 Funktionen könnte das in Serie gehen.
Mit Level 4.
Mit Level 4 wäre...
Das heißt also, noch ein Fahrer muss drin sein.
Für das komplett autonome Fahren fehlen aber noch ein paar gesetzliche Regelungen. Die verspricht die Kanzlerin und schon ist sie wieder weg. Station 2 ist der Autozulieferer Heller, bevor es dann in die Festhalle zu Daimler geht. Ihren Weg säumen massenhaft Polizisten auf der Straße, zu Fuß. In Transportern sitzen Spezialeinsatzkräfte mit Helm, Westen in voller Montur. Auf der Bühne in der Festhalle wartet schon der Firmenchef Ola Källenius mit der elektrischen Oberklassenstudie Vision EQS.
Was ist das Material hier? Ist das?
Das wird in der Serie Aluminium sein. Jetzt für dieses Showcar ist es natürlich ein Prototypbau und das ist Kunststoff.
Also Carbon?
Nein, nicht Carbon, sondern ein Kunststoff.
Ja. Ein Kunststoff?
Ja.
Verraten Sie nicht welcher. Das scheint ja eine gute Geheimnissache zu sein.
Kein Geheimnis ist, dass VW mit dem Abgasskandal schon länger unter Beschuss steht. Heute Morgen dann die Nachricht, VW soll auch in neuere Dieselmotoren mit der Abgasnorm Euro 6 eine Schummelsoftware eingebaut haben. Der Konzern dementiert. Trotzdem herrscht Unruhe, auch in Halle 3, als Firmenchef Dies der Kanzlerin die Motorhaube des elektrischen ID3 zeigt.
Kann man das überhaupt noch aufmachen? Genau.
Das kann man aufmachen, ist aber eine reine Wartungsklappe, ein Ladekabel ist da drin. und ein bisschen Technik. Technik, die aus dem Innenraum nach vorne geht.
Ja. Umweltaktivisten sind mit in die Halle gekommen, steigen auf Autodächer und halten gelbe Plakate hoch. Klimakiller steht drauf und meint das, was die Konzerne mit zur IAA gebracht haben. Auch bei BMW stürmen die Aktivisten die Autodächer. Nicht alle haben dafür Verständnis.
BMW ist der Hersteller, der am meisten Elektroauto jetzt verkauft hat. Und genau den wollen wir hier mit Greenpeace in den Dreck ziehen. Ich finde das nicht richtig.
Nach knapp anderthalb Stunden ist der Rundgang der Kanzlerin zu Ende. Zurück bleibt die Kritik der Umweltschützer, eine Automesse im Wandel und eine Kanzlerin, die glaubt, dass die Autobauer mit den hier gezeigten vielen neuen Elektroautos in die richtige Richtung unterwegs sind.
Ich bin eigentlich sehr positiv überrascht, muss ich sagen, wie realitätsnah die Variante Elektromobilität oder Plug-in-Hybrid jetzt ist. Ich wünsche allen viel Erfolg auf dieser internationalen Automobilausstellung.
Möglicherweise zum letzten Mal.
Und mitten zur IAA kündigt Bernhard Mattes, Chef des VDA, Verband der Automobilindustrie, seinen Rücktritt an. Er geht zum Jahresende. Zuletzt hatte der Spiegel berichtet, Mattes sei der Branche nicht nah genug an Berlin und Brüssel, also an den Entscheidern der Politik dran. Eine Branche im Umbruch, eine Messe auf dem Prüfstand, Roman Warschauer kommentiert.
Die deutsche Autoindustrie und ihr Verband, der VDA, haben es in diesem Jahr wirklich nicht leicht. Die Themen auf dieser, ich bin fast geneigt zu sagen, einstigen Leistungsshow der Autobranche setzen diesmal die anderen. Die nicht da sind und der Messe somit einen empfindlichen Ausstellerrückgang beschert haben. Schon wird über die Zukunft der Messe diskutiert. Wird es eine IAA 2021 geben? Diese Frage wird gestellt. Noch viel mehr bestimmt aber die Klimadiskussion diese 68. Auflage der Automesse IAA. Gespannt schaut die Öffentlichkeit auf das kommende Wochenende, wo mit Großkundgebungen gerechnet wird. Und auch heute bei der offiziellen Eröffnung lief vieles nicht so, wie sich die Veranstalter das wohl erhofft hatten. Zuvor war berichtet worden, der Frankfurter Oberbürgermeister sei wegen einer autokritischen Rede von der Eröffnung ausgeladen worden. Am Morgen gab es zudem neue Vorwürfe gegen VW, das Unternehmen soll weiter Schummelsoftware verbaut haben. Und dann der traditionelle Rundgang der Kanzlerin. Als VW-Chef dies ihr gerade den neuen Elektro-Volkswagen ID.3 näher erläuterte, hallten Rufe und Pfiffe über den Stand. Mehrere Greenpeace-Aktivisten hatten sich auf Autos gestellt und Plakate hochgehalten. Minutenlang zogen sie damit die Aufmerksamkeit auf sich, auch der vielen Fotoapparate und Fernsehkameras. Aktivistinnen gaben Interviews auf dem VW-Stand. Das Unternehmen konnte kaum etwas dagegen tun. Die Gefahr war zu groß, dass Bilder von Rangeleien um die Welt gehen. Ein ganz ähnliches Bild dann zum Schluss des Rundgangs bei BMW. Wieder Aktivisten auf den hochglanzpolierten Ausstellungsstücken. Beteuerungen der Autohersteller, sich dem Klimaschutz verpflichtet zu fühlen, verhallen da schnell. Und da kann Ihnen auch Kanzlerin Angela Merkel kaum helfen, denn auch sie muss jetzt liefern in Sachen Klima. Freitag in einer Woche soll das sogenannte Klimakabinett Maßnahmen zur CO2-Reduktion vorlegen. Ich bin sicher, auch das werden die Aktivistinnen und Aktivisten in Sachen Klimaschutz wohl mit großer Skepsis beobachten und begleiten.
Soweit die Meinung von Roman Warschauer. Und wir bleiben sozusagen bei der Diesel-Thematik. Eine Fahrverbotszone für Dieselfahrzeuge in Köln ist vorerst vom Tisch. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hält streckenbezogene Fahrverbote für 4 besonders belastete Straßen für ausreichend. Mit ersten Reaktionen auf das Urteil Melanie Weyand.
Damit hat die Deutsche Umwelthilfe heute erneut gegen das Land NRW Recht bekommen. Der Luftreinhalteplan für die Stadt Köln muss erneut überarbeitet werden. Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe.
Das war heute wieder ein guter Tag für die saubere Luft, jetzt in Köln. Das Gericht hat ganz klar gesagt, dass die Anstrengungen, die bis jetzt unternommen wurden, nicht ausreichen. Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass es einfach nicht reicht, hier ein paar Baustellen einzurichten und darauf zu hoffen, dass dadurch der Verkehr und die Belastung an den Messpunkten sich verändert.
Ohne Dieselfahrverbote seien die Grenzwerte für Stickstoffdioxid in naher Zukunft nicht zu erreichen, sagte heute der Vorsitzende Richter. Dieselfahrzeuge der Abgasnorm Euro 5 und älter dürfen dann nicht mehr am Neumarkt, dem Klevischen Ring, der Justinianstraße und der Luxemburger Straße fahren. Ein Fahrverbot für ganze Zonen in der Innenstadt, wie es das vorherige Urteil des Verwaltungsgerichts in Köln vorsah, soll es aber nicht geben. Außerdem sei man in Köln auf einem sehr guten Weg, sagt die Verkehrsdezernentin. Umweltreferentin der Stadt, Andrea Blome. Die aktuellen Messungen zeigen deutliche Verbesserungen.
Die Prognosen waren sehr konservativ. Sie waren eher pessimistisch. Es geht ja hier immerhin um den Gesundheitsschutz. Und da ist es auch richtig, dass man da sehr konservativ und verhalten dran geht. Und das haben wir auch getan. Aber in Wirklichkeit sieht es anders aus. Das heißt, auch das Verkehrsverhalten der Kölnerinnen und Kölner hat sich tatsächlich schon verändert.
Wie geplant steigen in Köln also inzwischen auch schon mehr Menschen um aufs Rad, gehen zu Fuß oder nutzen den ÖPNV. Und ganz sicher ist das Fahrverbot für Köln dann wohl doch nicht. Gerichtssprecherin des Oberverwaltungsgerichts Gudrun Dahme.
Das Gericht hat so ein Hintertürchen offen gelassen und hat gesagt, die Bezirksregierung muss da jetzt noch mal arbeiten. Und wenn eben die Werte für 2019 vorliegen, der Jahresmittelwert, und wenn diese Werte deutlich günstiger sind als die bisherigen Prognosen, dann müsste eine neue Prognose gemacht werden. Und wenn die jetzt ergeben würde, nach Einschätzung der Bezirksregierung, dass die Grenzwerte jetzt auch kurzfristig ohne Fahrverbote eingehalten werden können, dann kommt es in Betracht, dass auf Fahrverbote verzichtet wird.
Und so ist die Regierungspräsidentin von Köln, Gisela Walzgen, ganz optimistisch, dass es nur teilweise zum Fahrverbot kommt.
Aufgrund der Situation, die wir im Moment haben, auch der aktuellen Werte, die wir zum Teil ja schon kennen, einschließlich des Monats August, gehen wir davon aus, dass wir möglicherweise streckenbezogene Fahrverbote am Klebischen Ring haben, möglicherweise an der Justinianstraße, aber am Neumarkt und auch an der Luxemburger Straße auf einem guten Weg sind, ohne streckenbezogene Fahrverbote.
Unter dem Strich ist das OVG-Urteil heute ein Plus für die Gesundheit der Kölner und ein Sieg der deutschen Umwelthilfe. Verfahren zu Städten wie Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf und Paderborn sind noch anhängig.
Es sind intensive Tage im Bundestag. 4 Tage lang geht es um Zahlen, die Etats der einzelnen Ressorts. Heute war als erster Innenminister Seehofer dran. Der CSU-Politiker kündigte an, zur stärkeren Bekämpfung des Rechtsextremismus im Bundeskriminalamt und im Verfassungsschutz hunderte neue Planstellen zu schaffen. Am Nachmittag war dann sein Parteikollege Verkehrsminister Scheuer an der Reihe. Dieser plant Milliardenausgaben, Stichworte hier Straße, Schiene und dann ist da ja noch die Pkw-Maut. Dagmar Pepping berichtet.
Verkehrsminister Andreas Scheuer klang in der Debatte über seinen Etat ein wenig wie Julia Klöckner, seine Kabinettskollegin für Landwirtschaft und Ernährung.
Hinterfragen wir denn alle zusammen wirklich, welches Wasser im Restaurant auf den Tisch gestellt wird? Muss es denn ein italienisches Wasser sein, das über hunderte Kilometer geliefert wird? Nehmen wir, ohne nachzudenken, einfach eine Avocado aus dem Regal, die aus Mexiko geliefert wird, eingeflogen wird? Das sind die Verkehre, die wir in der Logistik nicht brauchen.
Und noch einen Verhaltenstipp hatte der CSU-Politiker für die Bürger. Nachdenken, ob wirklich jede Paketlieferung nötig sei.
Es gibt Einschränkungen für den Radverkehr und vor allem für den urbanen Verkehr.
Ansonsten bot der Verkehrsminister bei seinem eher lustlosen Auftritt im Bundestag den üblichen Scheuersound. Keine Verbote oder Bevormundungen, stattdessen Freiheit und mehr Angebote.
Wir wollen nicht neue Autos verordnen, in welcher Art sie gekauft werden sollen, sondern wir müssen Angebote schaffen für alternative Antriebe und synthetische Kraftstoffe. Wir fördern da massiv in diese neuen Technologien.
Mit 15,3 Milliarden Euro stellt Scheuers Ministerium im kommenden Haushaltsjahr so viel Geld für Investitionen in Schiene, Straße und Wasserwege bereit wie nie zuvor. Geld, das auch in die Elektromobilität fließen soll. Ohne eine Antriebswende im Auto könne keine Mobilitätswende gelingen, so SPD-Fraktionsvize Sören Barthol. Deshalb würden die Mittel für öffentliche Ladesäulen verdoppelt.
Wir werden außerdem die Kaufprämie für Elektrofahrzeuge zu einem sozial gestaffelten Bonus fortentwickeln. Der VW-Golffahrer braucht eine höhere Unterstützung als am Ende die Tesla-Fahrer.
Außerdem müsse jeder in der Stadt und auf dem Land mit Bus und Bahn zu bezahlbaren Preisen unterwegs sein, forderte der SPD-Politiker. Die Opposition nutzte die Haushaltsdebatte, um Verkehrsminister Scheuer scharf zu attackieren. Vor allem wegen der gescheiterten Pkw-Mautpläne. Scheuer hatte milliardenschwere Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut vergeben, ohne ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes abzuwarten. Nachdem die Richter die deutschen Mautpläne gekippt hatten, kündigte das Verkehrsministerium die Verträge. Es droht nun ein langer Rechtsstreit. Der Verkehrsexperte der FDP, Oliver Luksic, warf CSU-Mann Scheuer vor, er habe das Vergaberecht gebogen, vermutlich sogar gebrochen.
Wegen der Landtagswahl in Bayern hat er den ersten Auftrag vergeben, damit das Zeichen dort gesetzt wird, die Maut kommt koste es, was es wolle.
Linke, Grüne und FDP überlegen, ob sie gemeinsam einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantragen sollen, um die Mautaffäre aufzuklären. Die größte Oppositionsfraktion, die AfD, setzt in der Debatte einen klaren Gegenpunkt zu allen anderen. Ihr Verkehrsexperte Dirk Spaniel beklagte einen ideologischen Kampf gegen das Automobil und eine Klimaschutzhysterie und forderte die Mittel für die Straße radikal zu erhöhen.
Die AfD steht als einzige Kraft ohne Wenn und Aber zum Automobil und den Millionen Menschen, die tagtäglich ihren Lebensunterhalt damit verdienen.
Das CSU-geführte Verkehrsministerium wolle sich dem linksgrünen Mainstream anbiedern, sagte der AfD-Politiker unter dem Gelächter der anderen Fraktionen.
Mitten im Sommerreiseverkehr 2019 hatte eine Meldung aus Frankfurt bundesweit für Entsetzen gesorgt. Ein Fremder hatte einen Jungen auf die Bahngleise gestoßen, das Kind starb. Die Politik versprach damals zu handeln. Nun haben Bund und Bahn geliefert und konkrete Maßnahmen angekündigt. Aus Berlin dazu Alex Krämer mit Einzelheiten.
Anlass ist der Angriff auf dem Frankfurter Hauptbahnhof im Juli. Damals hatte ein psychisch kranker Mann einen 8-jährigen Jungen vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Das Kind starb. Jetzt kündigt Bundesinnenminister Seehofer 1.300 zusätzliche Bundespolizisten auf den Bahnhöfen an.
Die müssen ausgebildet werden und die werden sukzessive dann vor allem auf den stark frequentierten Bahnhöfen platziert. Niemand muss befürchten, dass sie an anderer Stelle abgezogen werden.
Die Bahn werde ebenfalls mehr in eigenes Sicherheitspersonal investieren. Außerdem soll mit Geld von Bund und Bahn die Videoüberwachung an fast allen großen Bahnhöfen ausgeweitet werden, inklusive Gesichtserkennung, bei der die Kameras automatisch erfassen, ob jemand zur Fahndung ausgeschrieben ist. Noch offen ist, ob es an den Bahnsteigen auch technische Barrieren geben soll, zum Beispiel Gitter, die sich erst öffnen, wenn ein Zug steht. Ob und wo so etwas möglich ist, soll eine Arbeitsgruppe von Bahn und Bundespolizei klären. Schon jetzt ist aber klar, viele Bahnsteige sind dafür schlicht zu schmal.
Die Flüchtlingszahlen auf manchen Routen steigen wieder an. Und die evangelische Kirche in Deutschland kündigt jetzt einen durchaus aufsehenerregenden Schritt an. Sie kauft ein Schiff und möchte damit im Mittelmeer Menschen an Bord nehmen. Sigrid Hoff berichtet.
Ein Schiff wird kommen, versprach der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strom. Auf seiner Sitzung am vergangenen Wochenende habe der Rat entschieden, sich an der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer mit einem eigenen Schiff zu beteiligen.
Der Rat der EKD hat beschlossen, einen Verein zu gründen, der in einem breiten gesellschaftlichen Bündnis ein zusätzliches Schiff für die Seenotrettung im Mittelmeer kaufen soll. Wir wissen auch, dass dieses Schiff nur exemplarisch unser Handeln zum Ausdruck bringen kann. Es ist mehr als Symbolik. Es geht um exemplarisches Handeln. Es werden ganz konkret Menschen gerettet.
In den kommenden Monaten müsse geklärt werden, wer für das Schiff, das die EKD nicht selber betreiben kann, verantwortlich sein wird. Der Trägerverein müsse auch die Kosten dafür einwerben, die der bayerische Landesbischof mit einer 6- bis 7-stelligen Summe bezifferte. Das Engagement der EKD begründete Bedford-Strom mit der Verpflichtung der Kirchen, Menschen in Not zu retten, egal welcher Herkunft. Das sei Teil des diakonischen Handelns. Damit wolle die EKD zugleich ein klares politisches Zeichen setzen.
Ich habe persönlich und mit der vollen Rückendeckung anderer Landesbischöfinnen, Landesbischöfe des Rats der EKD sehr deutlich gesagt, dass die Kriminalisierung der Seenotretter ein Ende haben muss. Wir erleben gegenwärtig in Italien, dass sich vieles tut. Ich verbinde damit auch Hoffnungen, dass das, was wir im Frühsommer erlebt haben, dass das tatsächlich ein Ende hat. Insofern ist für uns ganz klar, wer Menschen vor dem Ertrinken rettet, darf nicht kriminalisiert werden.
Der syrische Jurist und Aktivist Tarek Alaoufs, Vertreter der Bewegung Seebrücke, forderte, die europäische Abschottungspolitik endlich zu beenden. Die Bundesregierung spiele auf dem Rücken der Schutzsuchenden ein politisches Spiel. Die Entscheidung der EKD, sich mit einem eigenen Schiff an der Seenotrettung zu beteiligen, begrüßte er.
Ich sehe das auf jeden Fall als einen sehr wichtigen Schritt, um zu zeigen, dass der Zivilgesellschaft bereit ist, die Menschen aufzunehmen. Das Recht auf Flucht und das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht.
In der EKD, so Heinrich Bedford-Strom, gäbe es bei aller Kritik eine große Einigkeit, dass man hier Flagge zeigen müsse. Dass sich die evangelische Kirche mit der Entscheidung für ein eigenes Seenotrettungsschiff künftig stärker außenpolitisch engagieren wolle, bestritt der Ratsvorsitzende.
Wir sind zunächst mal nicht politischer Akteur, sondern wir sind diakonischer Akteur. Wenn es zu Schwierigkeiten kommt im Zusammenhang damit, dass auch der Trägerverein in Deutschland angesiedelt ist, dann werden wir natürlich entsprechende Gespräche führen. Es ist sozusagen ein Notmechanismus, der sich verdankt der Tatsache, dass wir gegenwärtig kein funktionierendes System der Rettung haben.
Sie sind Fluch und Segen zugleich. Antibiotika. Richtig eingesetzt, helfen sie einem bei bakteriellen Infekten schnell wieder auf die Beine. Aber falsch eingesetzt oder zu oft verschrieben, entwickelt der Körper resistente Keime. Die Antibiotika wirken nicht mehr und die Keime breiten sich aus. Das Problem, die Pharmakonzerne forschen nicht weiter an Antibiotika. Christian Bars und Oda Lamprecht berichten.
Die Antibiotikakrise sei eine schleichende Katastrophe. So bezeichnete der ehemalige Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe die Ausbreitung der resistenten Keime. Die Situation verschlechtert sich zusehends, immer mehr Menschen sterben, weil Antibiotika nicht mehr wirken. Aber anders als bei einem Flugzeugabsturz, einer Naturkatastrophe oder dem plötzlichen Ausbruch einer Seuche wie Ebola, schreckt niemand auf. Gleichzeitig steigen immer mehr Pharmaunternehmen aus der Antibiotikaforschung aus. Die Bundesregierung sei sich dieses Problems bewusst, sagt Thomas Rachel, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesforschungsministerium.
Wir sehen mit Sorge, dass sich die großen Pharmaunternehmen zunehmend aus der Entwicklung neuer Antibiotika zurückziehen, weil sie sehr finanziell aufwendig sind.
Deshalb unterstütze die Regierung Wissenschaftler und kleine Firmen bei der Antibiotikaforschung. Deutschland hat in den letzten 5 Jahren etwa 70 Millionen Euro dafür gezahlt. Aber die entscheidende Wende hat dies offensichtlich nicht gebracht. Denn das Problem ist, das Geld fließt ausschließlich in die Grundlagenforschung, also die ganz frühe Suche nach neuen Wirkstoffen. Die dann nötige weitere Entwicklung eines Medikaments ist aber wesentlich teurer. Einige Experten schlagen deshalb vor, den Firmen, die erfolgreich ein neues Antibiotikum entwickeln, eine Belohnung in Höhe von 1 Milliarde Euro oder mehr zu bezahlen. Finanziert werden könnte das vom Staat oder durch eine Abgabe aller Pharmakonzerne. Es erscheint allerdings fraglich, ob eine solche Prämie die großen Konzerne tatsächlich dazu bewegen könnte, ihre Forschungsprioritäten zu ändern. Denn mit anderen Medikamenten lassen sich noch immer deutlich höhere Gewinne erzielen. Deshalb sehen andere Experten eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass die Staaten die Entwicklung von neuen Antibiotika komplett übernehmen, wie etwa bei der Trinkwasserversorgung.
Ich glaube, dass der Markt das Bedürfnis nach neuen Antibiotika nicht lösen kann, weil der profitorientierte Zugang nicht funktioniert bei Antibiotika.
Sagt Ursula Teuritzbacher. Sie ist eine der wichtigsten unabhängigen Beraterinnen im Bereich der Antibiotikaforschung. Eine Möglichkeit wäre ihr zufolge etwa, dass öffentlich finanzierte Unternehmen diese Aufgabe wahrnehmen.
Er will es noch mal wissen. Winfried Kretschmann, baden-württembergischer Regierungschef, teilte heute mit, bei der Landtagswahl in rund 1,5 Jahren erneut anzutreten. Der inzwischen 71-jährige Kretschmann machte bei den Grünen von Anfang an sich einen Namen als Realpolitiker. Aus Stuttgart Iris Volk mit Reaktion.
Der beste Nachfolger für Winfried Kretschmann sei Winfried Kretschmann, so der ehemalige Grünen-Bundesvorsitzende Cem Özdemir im SWR. Er war zuvor häufig selbst als Nachfolger gehandelt worden. Kretschmann hatte erklärt, er werde seinen Hut wieder in den Ring werfen. Er fühle sich körperlich und geistig fit und werde für die gesamte nächste Legislaturperiode zur Verfügung stehen. FDP-Fraktionschef Rühlke äußerte daran allerdings Zweifel. Der SPD-Landesvorsitzende Stoch hielt Kretschmann vor, es reiche nicht, als Chefphilosoph in die Geschichte einzugehen. Der AfD-Landesvorsitzende Gögel sagte, für seine Partei spiele es keine Rolle, wer die aus AfD-Sicht falsche Politik für Baden-Württemberg weiterführe. Für die CDU tritt bei der Landtagswahl Kultusministerin Eisenmann an. Kretschmanns Alter sei nicht entscheidend, so die Spitzenkandidatin. In einer Demokratie habe keiner das Amt gepachtet.
Und wir bleiben bei den Grünen, die einige als Verbotspartei wahrnehmen. Ein Image, das die Partei gerne loswerden würde. Fraglich allerdings, ob der neueste Vorschlag der niedersächsischen Grünen dafür geeignet ist. Luftballons sollen zumindest zum Teil verboten werden. Mehr dazu von Bertil Starke.
Steigen gelassene Luftballons landeten später in den allermeisten Fällen in der Natur, sagt die niedersächsische Landeschefin der Grünen Kura in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Vögel und andere Tiere würden die weichen Ballonreste dann essen und daran qualvoll verenden. Kura stellte allerdings am Mittag klar, ihr gehe es nicht um ein generelles Verbot, sie fordere ausschließlich gasgefüllte Ballons zu untersagen. Luftballons auf Kindergeburtstagen im Wohnzimmer seien völlig okay und machten Spaß. Die Grünen-Politikerin begrüßt einen Vorschlag, Verstoß der nordrhein-westfälischen Stadt Gütersloh. Dort sind Gasballons auf öffentlichen Flächen weitgehend tabu. Ähnliche Verbote gibt es auch in zahlreichen Kommunen in den Niederlanden, um vor allem Vögel und Fische vor den Ballonresten zu schützen. Die niedersächsische Landesregierung sieht allerdings keinen Grund für ein schnelles Handeln. Gegenüber der NOZ sagte ein Sprecher des Landesumweltministeriums, ein Ballonverbot rette die Welt ganz bestimmt nicht.
Und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss, sagt Charlotte Voss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.